Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldstudie, dem etwas anderen Jagd-Podcast über Psychologie, Persönlichkeit und Ethik. Ich bin Claudia, mich kennt ihr mittlerweile und ich spreche hier mit verschiedenen Gästen ganz ungeschnitten und ungeschönt über das, was Jäger wirklich bewegt, weil Jagd ist einfach mehr als Schießen und eine emotionale und ethische Herausforderung. Und deshalb habe ich euch heute auch eine ganz besondere Frau mitgebracht, die ich schon bevor ich den Podcast angefangen habe, unbedingt als Gast haben wollte. Und zwar habe ich die liebe Christine hier. Du darfst dich gerne mal kurz vorstellen, dass die Leute auch wissen, wer du bist.
Hallo Claudia, hallo liebe Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Danke für die Einladung erstmal. Ich freue mich hier zu sein. Mein Name ist Christine Fischer. Die einen von euch werden mich eventuell kennen aus den Social-Media-Plattformen unter Hirsch und Co. Ich bin Schweizerin, ich bin seit 20 Jahren Jägerin. Ich habe eine ausgeprägte Passion für die Bergjagd. Ich bin akademische Jagdwirtin. Ich habe letztes Jahr mein MBA im Fachbereich Digital Business gemacht, um auch meine thematischen jagdlichen Schwerpunkte weiter auszubauen, weiter voranzutreiben, nämlich die Jagdkommunikation im digitalen Raum, was mir ein ganz besonderes Anliegen ist. Und ich bin in diesem Bereich schon seit vielen Jahren unterwegs als Dozentin, Referentin, Autorin, Moderatorin und habe einen besonderen Fokus auf die Medienkompetenz der Jägerinnen und Jäger.
Also du bringst die geballte Kompetenz in dem Bereich mit. Ich finde es auch unfassbar cool, dass du das machst. Ich glaube, wir hatten uns da auch schon mal drüber unterhalten, dass das so eine Nische war, die einfach besetzt werden wollte, weil sie ja einfach, ich mag ja soziale Medien immer präsenter werden. Und wir kennen uns auch über die sozialen Medien. Ich bin einer deiner größten Fans erster Stunde. Und du kamst relativ schnell auch auf mich, meine ich. Heute geht es jetzt aber vor allem um dich, dass wir so ein bisschen deine Persönlichkeit kennenlernen. Magst du einmal erzählen, wie du vor 20 Jahren dann zur Jagd gekommen bist? Also was waren da so die Hintergründe?
Das war eigentlich eine ganz interessante und auch ziemlich kontroverse Geschichte, weil ich vor 20 Jahren noch im aktiven Tierschutz unterwegs war. Also ich meine, es ist wirklich die Tierschutzszene, wo es um das Individuum geht, was auch ein sehr intensiver Bereich ist. Und ich habe dann meinen Mann kennengelernt, der Jäger war, sein Leben lang schon Jäger war. Für mich damals ein absolutes No-Go, weil ich gedacht habe, Jagd und Tierschutz, das bekomme ich auf keinen Fall unter einen Hut. War auch für mich sofort eine Red Flag, dass ich gedacht habe, diese Geschichte geht definitiv nicht weiter. Aber wie es dann so ist, man kommt ins Gespräch, man fängt an, sich zu unterhalten und mir war ganz schnell klar, wenn ich hier eine Zukunft sehen möchte mit dieser Person, dann geht es nur mit der Jagd. Also ich musste mich diesem Thema auch öffnen. Und natürlich, wenn man auch die eigenen Ferien nach dem Mondkalender plant, dann hat man auch gar keine andere Möglichkeit, als dann mitzuziehen, weil man sonst zwei parallele Leben hat. Also auf jeden Fall habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass man dieses Thema Tierschutz, Artenschutz, Umweltschutz eben sehr gut und wahrscheinlich noch besser, als ich das vorher getan habe, auf der Jagd leben und praktizieren kann. Und das war für mich dann klar, dass ich dabei bleiben möchte. Und so hat sich diese Passion dann entwickelt.
Okay, was war da für dich so der ausschlaggebende Punkt, wo du sagst, da konnte ich in Anführungszeichen über meinen Schatten springen, weg vom Tierschützer hin zum Jäger?
Ich hatte ein initiales prägendes Erlebnis ganz zu Beginn, wo ich mit einem Jäger beim Ansitz war und ein Rehkitz erlegt wurde und mir wirklich die Tränen runtergelaufen sind, weil ich einfach mit dieser Situation überfordert war. Ich habe dieses Rehkitz beobachtet durch mein Fernglas und habe diese Nahaufnahmen vor mir gesehen und dann knallte dieser Schuss und das Tier war tot. Und wir sind dann an das erlegte Stück herangetreten und haben es betrachtet und da wurde mir einfach auch nochmal sehr viel klar. Und ich habe mich in dem Moment auch gefragt, wie ist denn diesem großen Ganzen am meisten geholfen? Ist es eben dadurch, dass ich dieses Mitleid oder diese Empathie spüre mit jedem einzelnen Wesen? Oder macht es mehr Sinn, vielleicht da einen Schritt zurückzugehen und den Fokus auf das große Ganze zu richten, um mich zu fragen, was für einen Respekt haben wir einer gewissen Wildart gegenüber? Wie gehen wir mit ihr um? Wo gestehen wir ihr Lebensraum zu und was kann ich dazu beitragen, um wirklich diesen Tierarten dann auch zu helfen?
Okay. Oh wow, ich habe Gänsehaut bekommen. Also du sagst, dieser Blick, großes Ganze und jetzt mal drastisch gesagt, bisschen weg von dieser emotionalen Ebene. Oder war das zu drastisch gesagt?
Ich glaube, die Empathie, du weißt, wovon ich spreche, Claudia, du denkst wahrscheinlich ähnlich. Die Empathie müssen wir uns erhalten, die ist immer da und ich glaube, kein verantwortungsvoller Jäger ist unempathisch, definitiv nicht. Also deswegen, Emotion ist ein ganz großer Teil der Jagd.
Ja, definitiv. Ich meinte auch eher in diese Richtung, was ich von den, ich sag mal, selbsternannten Tierschützern und Jagdgegnern mitbekomme, dass eben ganz viel da mit Emotionen gespielt wird. Na, da wird nicht irgendwie ein Fakt auf den Tisch gelegt, sondern da werden gleich emotional ansprechende, grausame Bilder rausgeholt und sozusagen der Nichtwissende gepackt, so von wegen die böse Jägerschaft, die bringen. Jetzt gibt es ja auch dieses Bild von Bambi, ne? Da wird die Mutter umgebracht, damit das Kind dann elendig eingeht. Na, dieser emotionale Bereich, ne? Um die Leute, ich sag mal, auf eine Ebene zu bekommen gegen die Jagd. Aber nicht das, was du ansprichst. Das, was du ansprichst, diese Empathie finde ich extrem wichtig. Ne? Und das hast du gerade schön gesagt, dass jeder verantwortungsbewusste Jäger diese Empathie hat. Na, aber ich meinte jetzt in deinem Fall weg von diesen, ja, ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann. Jagdgegner-Emotionen, diese Aufhetzerei.
Also sagen wir mal so, diese Leute wissen natürlich ganz genau, wie Emotionalisierungsprozesse vor allem auch in den digitalen Debattenräumen funktionieren und sie wissen sie sehr gezielt für sich zu nutzen. Und das führt leider nicht nur zu starken, oft auch eben negativ besetzten Gefühlen, sondern es führt auch zu einer sehr starken Polarisierung des Dialogs. Und das ist mir in dieser Szene besonders aufgefallen. Damit hatte auch ich Mühe. Es gibt nur Schwarz und Weiß. Es gibt nur Gut und Böse. Entweder du gehörst dazu und funktionierst in diesem Bereich, oder wenn du ein bisschen davon abweichst oder auch deine Meinung, deine Haltung nicht genau dem entspricht, dann bist du nicht mehr dabei. Dann wirst du dort nicht mehr akzeptiert. Und das macht mit der Debattenkultur etwas. Das verhärtet die Fronten. Das macht es schwierig, einen Dialog zu führen und macht es schwierig, konsens- und lösungsorientiert und offen und frei zu diskutieren miteinander und wirklich auch wieder dahin zu kommen, dass wir einander zuhören und sagen, was sind denn überhaupt jetzt die besseren Sachargumente? Gibt es eventuell etwas von der anderen Seite, was für mich überzeugend ist und was mich dazu bringen könnte, meinen Horizont zu erweitern? Und meines Erachtens macht auch das eine gute Jägerin oder einen guten Jäger aus, dass du eben immer bereit bist, selber zu reflektieren, selber auch über deinen Schatten zu springen, alte Positionen aufzugeben, zugunsten von neuen, die vielleicht durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse belegt sind oder durch neue Erfahrungswerte, die man gesammelt hat. Und das müssen wir auf jeden Fall uns erhalten und weiter fördern, dass wir eben diesen zukunftsgerichteten Weg und diesen offenen Geist einfach auch nach außen tragen.
Hast du sehr schön gesagt, viele, viele wichtige Punkte dabei, die ich auch einfach mal so unterschreibe. Ich würde mal reingehen in unsere Fragen. Du hattest gerade zwar schon von dem prägendsten Moment erlebt. Ich weiß nicht, ob das der ist, den du dir auch überlegt hast. Aber erste Frage wäre ja, was war der prägendste Moment in deiner jagdlichen Laufbahn?
Ich kann da wirklich nicht einen einzigen Moment rausgreifen, weil es ist eigentlich die Prägung, wenn ich es so formulieren möchte, ist entstanden durch viele, viele einzelne kleine Momente. Und vor allem jetzt im Hinblick auf Gespräche und Dialoge mit Jagdgegnern oder Jagdkritikern, weil das für mich immer wieder einen Aha-Effekt auslöst im Hinblick auf Doppelmoral, die in unserer Gesellschaft eben sehr weit verbreitet ist. Und es gibt so viele Menschen, die die Jagd kategorisch ablehnen, die aber einfach verdrängen, dass am Anfang von ganz vielen alltäglichen Prozessen, mit denen wir zu tun haben, immer auch ein getötetes Tier steht. Und ich glaube, da kann die Jagd einen ganz großen Beitrag leisten zu mehr Ehrlichkeit und Aufklärung und auch Bewusstsein. Und ich glaube deswegen, dass auch die Jagd vielen Menschen einen Spiegel vorhalten kann und dass wir das auch in unserer Kommunikation gezielt nutzen sollten, weil viele einfach denken, eben wie ich vorher erklärt habe, sie leben das richtige, moralisch bessere Lebenskonzept. Aber wenn man mal genauer hinschaut, dann lässt sich ganz schnell feststellen, dass eben gerade die Jagd ehrlicher, vielleicht auch ethisch fundierter und transparenter sein kann.
Ja, Definitiv. Also du würdest die prägendsten Momente wirklich in der Kommunikation festmachen.
Es hat natürlich auch mit meinem persönlichen Fokus zu tun, weil ich sehr auf die Kommunikation ausgerichtet und sensibilisiert bin. Deswegen ist das für mich eine ganz starke Prägung in meinem Werdegang und wie ich eben gelernt habe, dass ja Kommunikation fundiert und auch zukunftsgerichtet aussehen kann. Das sind einfach diese Momente, diese vielen, vielen Gespräche, die ja, du kennst sie ja auch. Mit Jagdgegnern ist es schwierig, aber mit jagdkritischen Menschen, die eben diese Doppelmoral offenlegen und den Spiegel einfach vorhalten.
Ja, finde ich einen sehr, sehr guten Punkt und einen schönen Ansatz von dem bekommen. Da ist mir jetzt gerade auch ganz stark ein Gespräch eingefallen. Sag mal, es ist jetzt kein unbekanntes Gesicht in der Szene und ich hatte mich mit dem über Jagd unterhalten und der ist ganz stark auf dieser Tierschützerseite unterwegs. Mittlerweile auch Jäger und er hat mal zu mir gesagt, du brauchst mir nicht erzählen, dass du das nicht auch aus eigener Freude machst. Und das hat mich so geprägt, dieser Satz, weil wir Jäger uns ja gerne hinstellen und sagen, wir machen das Hege, Pflege, all diese Sachen, ethischer Fleischkonsum, aber keiner von sich aus direkt sagt, ich mache das, weil ich Spaß dran habe, was nichts Verwerfliches ist. Und das hat mich super geprägt, weil ich mir dachte, ja, natürlich, ich würde es nicht machen, wenn ich nicht auch einen persönlichen Vorteil, sage ich mal, auf der Spaßebene hätte. Jetzt nicht, weil es mir Spaß macht, ein Tier zu töten, aber weil es mir Spaß macht, in die Jagd einzutauchen, weil es mir Spaß macht, mein Revier zu pflegen und am Ende des Tages natürlich auch Spaß macht, diesen kompletten Prozess mal zum Lebensmittel zu begleiten. Und das hast du gerade einen sehr prägenden Moment in mir hochgeholt.
Ich kann das sehr nachvollziehen, Claudia. Das ist natürlich aus kommunikativer Perspektive ein sehr, sehr schmaler Grat, auf dem wir uns da bewegen, weil die Motivation, die nach außen erkennbar ist, einen ganz großen Einfluss hat auf die Akzeptanz der Jagd. Und wenn du jetzt sagst Spaß, wiederum wirkt das nochmal anders, als wenn du zum Beispiel von Freude sprichst, von Erfüllung, von Zufriedenheit, von Sinnhaftigkeit. Es kommt sehr darauf an, mit welchem Wortschatz wir nach außen treten, was wir transportieren und was im Außen an Motivation ankommt, die uns eben antreibt. Und ich glaube, da lohnt es sich manchmal einfach sensibel zu sein. Und ich bin hundertprozentig bei dir. Wir würden das alle nicht machen. Und die ganzen Mittel investieren an Zeit, an Geld, an Engagement, was wir in die Jagd hineinlegen, wenn uns das nicht auch eine ganz große Freude leiten würde.
Ja, also dieses mit
Und das
Herzblut
darf man
dabei
auch
sein.
sagen, das darf man
Ja.
sagen und das soll man auch sagen. Wir sind keine herzlosen und seelenlosen Dienstleister, sondern wir machen das aus Passion.
Ja, hast du schön zusammengefasst und auch ein wichtiger Punkt, ne, gerade dieses Thema, was ich von Jagdgegnern sehr oft zu hören bekomme, ist dieses, du hast doch Spaß am Morden, wo ich mir auch immer denke, das hat na, rein gar nichts mit dem zu tun, was ich mache und es stimmt schlichtweg nicht. Der Schuss auf ein Lebewesen ist für mich immer noch das Schlimmste an dieser ganzen Jagd. Und dass da die Argumente gleich so vorgefertigt hingeworfen werden, also ich würde es gar nicht Argument nehmen, also diese Behauptung da gleich vorne dran hingestellt wird und dann kann man sich eigentlich nicht mehr dagegen wehren. Da gab es vor kurzem auch einen Fernsehbeitrag, das war ein Diskurs, ich meine, zwischen der Kreisjägermeisterin, einem Förster und einem Peter-Aktivisten. Und das war auch wirklich das erste Argument von diesem Peter-Aktivisten war schon wieder, ihr habt doch Spaß. Oder es wird behauptet, Jäger haben Spaß. Ne? Also es war so ein Wording, wo ich mir schon wieder dachte, da wird ja schon erstmal direkt die Wand hingestellt, bevor überhaupt auf die Sachebene gekommen wird. Also guter Punkt und ich finde schön, von welcher Seite wir herankommen. Ich würde mal weitergehen in den Fragen. Gibt es eine bestimmte Erfahrung, die dich in deinem Jagdstil oder deiner Einstellung stark beeinflusst hat?
Da würde ich auf jeden Fall gerne meine Weiterbildung zur akademischen Jagdwirtin nennen, weil das für mich etwas war, was natürlich meine Einstellung zur Jagd im Hinblick auf Wissenserweiterung ganz stark verändert hat. Also ich bin da relativ naiv an diese Ausbildung herangetreten. Damals habe ich sie in erster Linie gemacht, weil ich komplett verunsichert war im Dialog mit anderen Jägerinnen und Jägern. Ich wusste nicht, wo bin ich positioniert, was ist meine persönliche Haltung, und ich wollte für mich einfach mehr Legitimation schaffen, mehr Selbstvertrauen auch, wirklich in den Dialog zu gehen. Und ich habe mir das bis dahin gar nicht zugetraut. Das heißt, durch diese Ausbildung ist dann plötzlich der Zugang entstanden, einerseits zu einem unglaublich großen Wissensreservoir mit wissenschaftlichen Daten, aber auch zu einem ganz tragfähigen und verbindlichen Netzwerk aus Praktikerinnen, aus Forschenden beispielsweise und Experten und auch Gleichgesinnten. Und das hat mir im Austausch unglaublich viel gebracht, auch was meine ganz persönliche Einstellung zur Jagd geht, in der Hinsicht, dass ich erkannt habe, wie umfassend und wie groß unser Verantwortungsfeld ist. Also auch nicht nur eben im praktischen jagdlichen Alltag, sondern auch, wenn es um die gesellschaftliche Rolle geht, wenn es um die persönliche Entwicklung geht. Auch das sind Verantwortungsfelder, denen wir nachkommen müssen, und eben auch im Sinne eines lebenslangen Lernens immer wieder uns weiterzubilden, den Horizont offen und frei zu halten und zu sagen, ja, wir sind bereit, uns auch in Frage zu stellen und eben die Inhalte irgendwie zu optimieren und zu verbessern auch, ja.
Sehr guter Punkt. Da hatten wir gerade im Podcast-Vorgespräch ja kurz drüber geredet, dass es einfach an der Zeit ist, mehr ja, Erkenntnisse einzuarbeiten. Dieses haben wir ja schon immer gemacht, ein bisschen, sag ich mal, zu verdrängen, damit ja da Platz für einmal für Neues ist, aber halt auch für eine gewisse Basis, ne, Thema Kommunikation, das auch vor der Gesellschaft darzustellen. Ich hätte es fast gesagt, zu rechtfertigen, das müssen wir ja nicht. Die Jagd hat Rechtfertigung in dem, was sie tut, durch dem, was sie bewirkt, aber da eben in die Darstellung zu gehen. Und das finde ich sehr wichtig, weil ich mir ganz oft auch an diesem Punkt Weiterbildung und an sich arbeiten die Zähne ausbeiße, weil ja, da manchmal etwas viel Ego unterwegs ist. Ich sage es jetzt mal so. Und für mich persönlich, du wirst es wahrscheinlich ähnlich sehen, also ich sage auch immer diesen Punkt, Weiterbildung, Selbstreflexion ist auch Teil der Weitgerechtigkeit. Weil wenn ich aufhöre, beziehungsweise wenn ich denke, gut zu sein, höre ich auf, besser zu werden. Und am Ende des Tages hantieren wir mit Waffen und schießen auf unschuldige Lebewesen und da sind wir einfach verpflichtet, den Horizont so breit wie möglich zu halten und unsere Fähigkeiten so gut wie möglich zu halten. Also
Und
auch
es wäre ja
für
schade auch, es wäre ja wirklich auch schade, wenn wir nicht auf diese neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse auch zurückgreifen und sagen, wir wollen das in unsere Jagdpraxis einfließen lassen, damit wir eben auch besser und verantwortungsvoller jagen können. Und wissenschaftliche Ergebnisse gibt es jedes Jahr, jeden Monat wieder neue. Und die, ja, also Studien, die vielleicht vor 2 Jahren gegolten haben, werden schon wieder durch neue ersetzt, mit neuen Erkenntnissen. Da lohnt es sich einfach auch dran zu bleiben und da wirklich auf dem neuesten Stand zu sein.
Ja, definitiv. Sehr guter Punkt, den du da auch ansprichst. Ich würde mal weitergehen zum nächsten Themenblock, Ethik und Verantwortung in der Jagd. Wir haben es vorhin schon so ein bisschen von dir gehört. Jagen ist für viele eine Passion, für viele eine Verantwortung. Wie würdest du es für dich beschreiben?
Für mich ist es definitiv beides natürlich. Es ist Passion und Verantwortung. Ich brenne ja vor allem für die Jagd, weil ich eben dort Verantwortung übernehmen kann. Also für die Ökosysteme, für die Wildtiere, für Lebensräume, aber auch für die Gesellschaft und auch schlussendlich für mich selber. Das heißt aber nicht, dass ich mit allem jetzt einverstanden bin, was in der Jagdpraxis passiert. Natürlich gibt es da auch viele Fehlentwicklungen oder unschönere Ereignisse, die mich auch dann wieder zum Nachdenken bringen. Aber, und das ist der schöne Punkt, der eben auch diese Passion begründet, ich kann auf der Jagd mein eigenes Handeln so gestalten, proaktiv, dass es mit meiner eigenen Haltung übereinstimmt. Das heißt, ich kann nach meinem eigenen Wertekompass handeln. Und das gibt mir eine ganz ausgeprägte innere Zufriedenheit, eine Sinnhaftigkeit und einfach auch eine Freude eben mit dem, was ich tue, weil es für mich, sich für mich einfach auch authentisch anfühlt.
Ja, dieser Punkt, wir haben zwar das große Ganze, aber wir können uns halt auf Individualebene trotzdem entfalten, dass es wieder zum großen Ganzen passt. Und
Genau.
da ist ja auch das Schöne, dass wir eine vielfältige Jägerschaft haben, wo jeder unterschiedliche Stärken hat, die er oder sie ja eben einsetzen kann. Gibt es denn einen bestimmten Grundsatz oder eine Jagdethik, nach der du handelst?
Ich würde sagen, Ethik ist generell ein wichtiges Thema für mich, weil es eben auch sehr stark mit Selbstreflexion zu tun hat. Es gibt jetzt keinen bestimmten Grundsatz, den ich nennen wollen würde, aber die Ethik geht natürlich weit über die Weitgerechtigkeit hinaus. Und für mich bedeutet das vor allem, dass man eben Entscheidungen trifft, die einerseits fachlich fundiert sind, aber auch immer moralisch reflektiert. Also nicht einfach mal kurz spontan entschieden, sondern dass man das wirklich auch begründen kann. Warum macht man etwas? Und wenn man das möchte, dann muss man auch gleichzeitig, glaube ich, sehen, dass eine gute Ethik immer auch anerkennt, dass die Jagd in vielfältiger Beziehung steht, also zu den Wildtieren, zu den Menschen, zur Umwelt. Und daraus ergibt sich dann auch wieder, dass eben gute Entscheidungen, die ethisch auch fundiert sind, nur dann gut sind, wenn sie diese Beziehungen respektieren und auch für die anderen involvierten Akteure oder Bereiche eben auch einen positiven Effekt haben.
Also würdest du sagen, eine gewisse Offenheit gegenüber all dem, ich sag mal, was in diesem System zusammenkommt, was jetzt nicht nur die Jagd inkludiert, sondern auch Themenpunkt Gesellschaft, andere Naturnutzer. Kann man das so beschreiben, zusammenfassen?
Nicht nur Offenheit, natürlich auch Offenheit in der Hinsicht, dass Entscheidungen nachvollziehbar werden, aber es geht auch um Rücksicht. Es geht darum, Rücksicht zu nehmen auf alle involvierten Akteure und Bereiche, so dass eben schlussendlich eine tragfähige Lösung entstehen kann, bei der sich, sage ich mal, alle als Gewinner fühlen dürfen, weil jeder in einer gewissen Hinsicht davon profitieren kann.
Ich finde das sehr schön und das war auch so schön beschrieben. Und ich weiß das Zitat nicht mehr. Ich hatte, beziehungsweise ich habe einen ähnlichen Ansatz wie du, gerade in diesem Themenpunkt, dass alle gewinnen, weil wir halt auch alle gewinnen können, beziehungsweise auch in der heutigen Zeit gewinnen müssen, was Natur und Ökosystem angeht. Und da hatte mich erstmal ein anderer Jäger ziemlich eingebremst, so von wegen, das wäre alles idealistisch und nicht möglich und ich soll hier meine Zeit nicht verschwenden. Da kann ich mich gut dran erinnern, weil mich das sehr, sehr, sehr runtergezogen hat. Deswegen tut es mir auf persönlicher Ebene gerade gut zu hören, dass es
Also
mehr Menschen
sagen wir
gibt.
mal so, wenn die Gesprächspartner auch mit dieser Herangehensweise in einen Dialog hineingehen würden, dann wäre die Gesprächsbereitschaft natürlich auch höher, weil das haben wir ja gerade am Anfang besprochen, diese Polarisierung des Dialogs, dieses sich zurückziehen auf eigene, zum Teil auch Extrempositionen und nicht bereit zu sein, andere anzuhören oder darauf einzugehen, das ist etwas, was einfach zum Stillstand führt, weil man kann sich gemeinsam nicht weiterentwickeln. Und wenn man das vielleicht sich auch ein bisschen mehr verinnerlichen würde, dass wirklich ein konsensorientierter Dialog da ist, wo auch ein Interesse besteht, dass jeder auch seine Punkte wirklich darstellen darf und dass die auch natürlich in eine Lösungsfindung einfließen, dann wäre sicher auch die Motivation größer, in einen offenen Dialog wieder zu führen und sich besser zuzuhören.
Ja, definitiv. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube auch schon ganz wichtige Botschaften, die die Hörer hier bekommen. Ich gehe mal weiter im Fragenkomplex. Was war die herausforderndste Situation, die du bei der Jagd erlebt hast?
Also ich denke, da müsste ich jetzt mal aus der Jagdpraxis etwas berichten. Ich bin ja auch schon 20 Jahre auf der Jagd und wie ich eingangs gesagt habe, meine Passion gilt der Bergjagd und natürlich kommt man dort oft in mental und körperlich sehr herausfordernde Situationen, wirklich zum Teil auch Grenzerfahrungen, die einem auch wiederum weiterbringen. Und wenn ich da ein bestimmtes Ereignis nennen sollte oder bestimmte Ereignisse, dann kann es passieren oder es ist mir natürlich auch schon mehrmals passiert, dass ich, sagen wir, nach einem 3-4-stündigen Anstieg steil den Berg hoch, unwegsames Gelände. Vielleicht kennen die einen oder anderen das. Die Beine schlottern, fühlen sich an wie Pudding, die Knie zittern, die Lunge brennt. Und man bekommt von jetzt auf gleich eine Chance, eine jagdliche Möglichkeit und muss sofort umschalten, Fokussierung. Es darf nicht schief gehen, die Nervosität muss abgelegt werden, darf erst gar nicht aufkommen. Man muss einfach funktionieren in dem Moment. Und das sind wirklich dann Situationen, ja, da kommt man an seine persönlichen Grenzen, aber umso erfreulicher und zufriedenstellender ist es, wenn man dann die Erfahrung machen kann, dass es gehen kann. Und mir ist auch klar geworden, eben wie wichtig Fokussierung und innere Ruhe in solchen entscheidenden Momenten sind. Und da kannst du ja natürlich viel mehr davon berichten, weil ja das genau dein Bereich ist, in dem du unterwegs bist. Und deswegen finde ich das auch so sinnvoll und wertvoll, was du machst, weil das wirklich etwas ist, was einfach in unserem jagdlichen Alltag immer wieder auftaucht und wir es uns nicht leisten können, gerade im Gebirge eine Nachsuche auszulösen, wo dann eben ein Schuss vielleicht dann nicht passt und man eventuell das Stück nachher gar nicht mehr findet. Also ich glaube, das wäre eine sehr ungute Situation für alle, für einen selber auch ganz besonders. Das sind schon herausfordernde Situationen und da merke ich auch, wie stark der Kopf natürlich auch involviert ist und dass das wahrscheinlich der allerwichtigste Bereich und die wichtigste Komponente überhaupt ist, dass man sich mental in dem Moment dann sofort fokussieren kann.
Ja, ich habe jetzt am Wochenende, vorletztes Wochenende erst ein Seminar gegeben, wo es auch eben gerade um diesen Punkt geht, wie kann ich umschalten, wenn ich aufgeregt bin, wenn ich in einer Extremsituation bin. Und Jagen ist eine Extremsituation, weil wir sind von der Gesellschaft her ja so weit weg. Ne? Viele Menschen wissen ja gar nicht mal, wo Fleisch überhaupt herkommt. Ne? Und das ist ja auch das, wie. Ja, vielleicht im ländlichen Raum jetzt nicht so, aber gerade im städtischen Raum ja auch fast schon erzogen wird. Ne? Da wird ja Augen verschlossen, wo kommt mein Fleisch her, wo kommt mein Essen her? Und viele Leute ohne jagdlichen Hintergrund entscheiden sich ja immer mehr, den Jagdschein zu machen, was ja auch, ich finde, eine tolle Entwicklung ist, weil ich mit dem Jagdschein immer einen Wissenszugewinn habe. Aber deswegen ist Jagen und ein Tier dann letztendlich zu töten, ja, eine Extremsituation in der heutigen Gesellschaft. Wir alle bräuchten es nicht, um zu überleben, sondern wir machen es aus verschiedenen Antrieben. Und das bringt uns aber in diese Situation. Das kenne ich von mir ganz stark. Ich bin mit Tieren aufgewachsen. Ich liebe Tiere, habe mich für den Jagdschein entschieden und dachte mir irgendwann, ach du Scheiße, wie soll ich denn jemals in meinem Leben ein Tier umbringen? Na? Und dann kommst du jetzt noch an und sagst, okay, 4 Stunden den Berg hoch, dann die Knie jetzt schlottern. All das, was noch zusammenkommt, dann dieser Druck, ne, gerade im Gebirge, das ist eine Nachsuche ja was anderes als jetzt hier im Stadtwald, sage ich jetzt mal, wo du auch weißt, okay, ich habe jetzt nur die Chance, sonst gehe ich wirklich mit einem sehr, sehr schweren Gefühl nach Hause, was ich natürlich nicht haben möchte. Und da diesen Switch zu treffen, ist definitiv herausfordernd und eben auch was, wo ich zum Glück froh bin und auch immer merke, dass das immer mehr Bewusstsein dafür kommt. Weil ich kann die tollste Ausrüstung haben, ich kann das tollste Training haben, aber wenn ich in meinem Auto ohne Motor sitze, dann komme ich auch nicht vom Fleck. Na, und der Motor ist in dem Moment einfach unser Kopf, der entscheidet, ob wir richtig handeln oder nicht. Und da ist es eben wichtig, dass nicht der Kopf das entscheidet, sondern dass wir das wieder entscheiden. Also.
Absolut. Und ich glaube auch, Claudia, das ist auch wichtig, dass uns das immer bewusst ist, dass das keine normale Situation ist. Also ich möchte als Jägerin auch nicht zu einem Punkt kommen, wo ich so abgestumpft bin, dass das für mich einfach ein alltägliches Gefühl ist, sondern das soll auch eine, in Anführungsstrichen, Ausnahmesituation bleiben, die mich dazu zwingt, ganz bewusst und achtsam mit dem umzugehen, was da gerade vor sich geht.
Ja. Ganz wichtiger Punkt, und das ist auch das, was mir bis jetzt alle meine Gäste wiedergespiegelt haben. Ich habe einen Fall, einen Spezialfall, den ich persönlich kenne, den ich noch nicht geschafft habe. Ich habe ihn schon gefragt, ob er in den Podcast kommen möchte, der einen Wildpark hat und wirklich durch diesen, ja, Management des Wildparks plus noch ein Revier dazu so extrem viel töten muss. Ja, weil auch, wenn wir alle gerne in den Wildpark gehen, daher, dass die in einem Gatter sind, muss da ja Management stattfinden, der eben mal zu mir gesagt hat, es geht bei ihm mittlerweile in die andere Richtung. Und da bin ich natürlich super interessiert, diese ganzen psychologischen Hintergründe rauszufinden. Aber ich sag mal, der Standardjäger, und da bin ich jetzt einfach mal so frei und stelle diese Hypothese auf, der möchte bewusst damit umgehen und nicht, dass es eben ja zum Schlachten kommt, jetzt sehr drastisch gesagt. Wie gehst du denn mit Druck, Fehlern und kritischen Momenten um?
Ich habe Druck vor allem in der Anfangszeit verspürt, also vor 20 Jahren, als ich den Jagdschein gemacht habe und da natürlich vor allem auch weil ich den Erwartungen gerecht werden wollte. Ich habe diese Erwartungshaltung aus meinem Umfeld gespürt und habe mir diesen Druck selber auch gegeben und ihn selber verursacht, indem ich immer das Gefühl hatte, ich muss funktionieren. Ich muss funktionieren als Frau in dieser Männerdomäne, als Jägerin, als Waffenanwenderin, was auch immer. Und das hat natürlich schon eben diese Druckkulisse erzeugt. Und ich habe schnell gemerkt, dass ich mit diesem Druck sehr schlecht umgehen kann und dass es einen Weg daraus geben muss. Also ich kann mich nicht nur am Außen orientieren oder sollte mich vielleicht gar nicht am Außen orientieren, sondern vielmehr einfach mich fragen, welche Haltung verinnerliche ich? Welche Position nehme ich ein? Und wenn ich mal zu dieser Haltung gefunden habe, dann wird das Außen plötzlich viel weniger relevant, weil ich genau weiß, warum ich etwas tue und nicht davon abhängig bin, was andere dazu sagen, sondern es begründet sich auf meinem Wertekompass. Und da bin ich heute und das gibt mir natürlich ein unglaublich sicheres Gefühl in dem, was ich mache und tue. Und Druck spüre ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Also
Sehr
wenn
gut.
ich als Einzige vom Ansitz gekommen bin, die nichts erlegt hat, ja, das hätte mir klar vor 15 Jahren irgendwo noch Druck gemacht, weil alle erwartet hätten, ja, du musst jetzt was erlegen, Wild ist ja genug da. Aber wenn ich nicht zu einem sicheren Schuss komme und mich nicht danach fühle, jetzt diesen Schuss abzugeben, dann schieße ich nicht, ganz einfach. Aber das ist für mich heute kein Problem mehr, weil es
Ja.
einfach sich für mich eben richtig anfühlt und ich zu dem stehen kann, was eben meine Werte auch sind.
Und da auch vor allem mit dir ins Reine gekommen bist.
Ja,
Was in
genau.
Anfangszeiten schwierig ist. Und wir arbeiten mit vielen jungen Jägern zusammen. Und da ist eben was ich immer sage, Druck machen wir uns nur selbst.
Druck machen wir uns definitiv selber. Und es ist natürlich auch eine Frage der Erfahrung. Da muss man ganz ehrlich sein. Niemand startet in die jagdliche Praxis mit einem fertigen Profil, sondern die Sicherheit kommt erst durch die persönliche Erfahrung, durch den Austausch, durch die Weiterbildung, durch das, was man in der Jagd hat, einfach erlebt.
Ja, definitiv. Wie ist bei Fehlern, kritischen Momenten? Magst du da auch was zu sagen?
Ich glaube, jeder von uns weiß, dass auf der Jagd Fehler passieren. Jedem passieren Fehler auf der Jagd. Und ich glaube, man sollte da auch mit sich zwar, ja, wie soll ich das? Es ist gar nicht so einfach. Ich glaube, wir sind in einem sehr, sehr verantwortungsvollen Bereich unterwegs, wo wir Fehler natürlich mit allen Mitteln vermeiden sollten und auch alles daran setzen sollten, dass sie nicht passieren. Aber wenn sie eintreten, glaube ich, soll man auch eine gewisse Nachsicht walten lassen und sagen, okay, ich sehe den Fehler als Lernchance. Das ist für mich eine Chance, mich weiterzuentwickeln. Ich reflektiere dann aber auch wirklich ganz detailliert, warum ist etwas falsch gelaufen. Ich analysiere die Situation und dann habe ich auch die Chance, wirklich etwas Positives rauszuziehen für die Zukunft. Und ich glaube, wichtig ist, dass ich Fehler die gleichen Fehler nicht wiederholen sollten, weil man eben diesen Lernprozess dann durchgemacht hat. Aber da ist man persönlich dafür verantwortlich, dass es nicht so weit kommt.
Ja, das ist auch eine, meiner Ansicht nach sehr gesunde Einstellung, beziehungsweise das, was man am besten draus machen kann. Na, und da sind wir aber wieder beim Thema Druck. Na, ich kenne das von den vielen jungen Jägern. Wenn da mal ein Fehler passiert, dann gibt es gleich wieder Druck von außen. Und warum hast du denn? Und dann wieder gleich Druck von innen. Deswegen da, also der wichtige Botschaft, die du mitgibst, mit diesem Weiterentwicklungspotenzial aus den Fehlern. Na, das sagen wir immer mal so flapsig, ne? Dieses, ja, aus Fehlern lernt man. Aber das ist meistens dann so ein Satz, der kommt, aber noch nicht so wirklich gelebt wird. Aber sehr schön von dir auf jeden Fall beschrieben.
Also es braucht definitiv die Bereitschaft zur Selbstkritik, wenn man diesen Weg gehen will, dass man sagt, aus eigenen Fehlern lernt man wirklich, sonst bleibt es dann wirklich bei einer Worthülse, wie du es gerade erwähnt hast. Und diese Selbstkritik und die Bereitschaft, eben sich weiterzuentwickeln, die muss natürlich da sein.
Ja, definitiv. Und hatten wir vorhin schon gehört, unsere Auffassung natürlich auch zur Jagd bzw. zum Jägersein dazu. Was würdest du sagen, jetzt sind wir schon beim Thema Lernen, was war die wichtigste Lektion, die du in deiner jagdlichen Laufbahn gelernt hast?
Auch da gibt es nicht die eine Lektion, sondern es gibt jedes Mal, wenn ich draußen bin, sehr, sehr viele Lektionen und die werden mir vor allem von den Wildtieren selbst beigebracht. Also Wildtiere lernen mich Demut, sie lernen mich, dass wir die Natur zu nichts zwingen können, sie lernen mich, dass Wildtiere eben auch klüger, anpassungsfähiger, wachsamer sind manchmal als wir selber. Und das ist auch immer etwas, was einem so sehr stark erdet, diese Erfahrungen. Und ich glaube, dieses mit allen Sinnen jagen zu dürfen und eben nicht nur technologisiert auf die Jagd zu gehen, sondern eben auch das zu spüren, zu riechen, zu fühlen, was um einem rum passiert. Da stecken die größten Lektionen für die Jagd, glaube ich, drin. Und wenn wir ehrlich sind und wirklich hinhören und hinsehen und riechen und eben die Sinne einsetzen, dann sehen wir auch ganz schnell, dass die Natur ständig mit uns kommuniziert, ohne ein Wort zu sagen. Und da, glaube ich, liegt ein ganz großes Entwicklungspotenzial und Lernpotenzial für uns persönlich drin. Manchmal hilft auch ein bisschen Humor, wenn alles schief läuft, kommt auch oft vor auf der Jagd, dass es einfach überhaupt nicht läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Da kann man manchmal auch mit sich ein bisschen nachsichtig sein. Aber grundsätzlich, glaube ich, entstehen die wichtigsten Lektionen daraus, dass wir hinhören und hinschauen und vor allem auch beobachten, was um uns herum passiert.
Ja, sehr schön gesagt. Das ist auch so ein bisschen aus der Psychologie. Das meiste lernen wir über uns selbst, natürlich, wenn wir alleine sind. Und da ist Jagd ein wunderbares Mittel, wenn ich auf Ansitz bin und ja eben alleine auf Ansitz bin und mal das Handy im Auto lasse oder was auch immer, dass ich da wirklich mal 2, 3, 4, 5 Stunden nur mit mir verbringe. Was sich dann für eine Welt um einen auftut. Na, und dann liegt ja auch wieder in unserer Hand, was interpretieren wir da rein? Na, und das ist dann wieder Thema emotionale, empathische Ebene, wieder was total Schönes, wo Entwicklungspotenzial ist. Und mein Ansatz ist da auch ganz stark, aber da komme ich wieder sehr aus der Psychologie und so ein bisschen aus der Psychotherapie, dass man eben in Jagd auch ganz viel Heilung finden kann durch solche Momente.
Das kommt bestimmt auch eben aus dieser Erdung, aus diesem Geerdeten, was man in der Jagd findet. Und ich für mich persönlich denke, dass auch einer der Hauptgründe ist dafür, dass wir diesen in Anführungsstrichen Jagdboom erleben mit immer mehr Jägerinnen und Jäger in Deutschland. Bald 450.000 sind es, glaube ich, weil einfach dieses zunehmende Abstrakte, dieses zunehmende Technologisierte in unserer Welt, das führt zu einem, da muss ein Gegenpol geschaffen werden. Man kann nicht nur in diesem Abstrakten bleiben. Und die Menschen suchen deswegen ganz stark wieder den Zugang zur Natur und zum Echten und zum Geerdeten. Und ich glaube, das führt auch viele zum Jagdschein.
Ja, definitiv. Gibt es denn ein Thema, über das du heute anders denkst als zu Beginn deiner Jagdzeit?
Ich glaube, es wäre traurig, wenn es nicht so wäre, weil die Jagd natürlich ein persönlicher Reifeprozess ist und viele, viele Dinge, die man am Anfang gedacht hat zu wissen oder geglaubt hat, die relativieren sich mit der Zeit. Und was mir am Anfang vor allem gefehlt hat, ist der ganzheitliche Blick auf die ökologische und gesellschaftliche Bedeutung der Jagd. Also ich habe mit der Zeit dann immer mehr festgestellt, dass die Jagd eben ein Teil eines sehr, sehr komplexen Gefüges ist, dass die Jagd kein Selbstzweck ist. Das war ja auch etwas, eben am Anfang, wo ich angefangen habe zu jagen, habe ich gedacht, ja, machen wir jetzt mal, ich habe Freude daran, schönes Hobby. Aber das hat sich dann auch schnell erübrigt, diese Ansicht. Und ich habe gemerkt, es ist eben kein Selbstzweck, sondern es ist ein ganz, ganz zentrales Instrument des Wildtiermanagements, aber es ist eben verbunden mit ganz unterschiedlichen Bereichen und zwar untrennbar verbunden. Die Jagd kann nie isoliert dargestellt oder empfunden werden, sondern muss eben immer mit diesen Wechselwirkungen auch betrachtet werden. Und nur dann können wir, glaube ich, wirklich verantwortungsvolle und gute Entscheidungen treffen, wenn wir die Jagd in diesem ganzen Gefüge auch sehen. Und das ist für mich die wahre Verantwortung, glaube ich, die dann im Laufe der Zeit, über die vielen Jahre dann auch bewusst geworden ist, dass wir eben nicht isoliert agieren, sondern dass wir eine Verantwortung haben, nicht nur uns gegenüber, nicht nur den Wildtieren gegenüber oder Lebensräumen, Ökosystemen, sondern auch der Gesellschaft gegenüber, auch anderen Akteuren gegenüber, die da involviert sind.
Ich finde es total schön zu beobachten, dass das große Ganze bei dir so eine zentrale Rolle spielt. Ne? An sich ist ja so, dass das große Ganze, oder beziehungsweise das Verständnis für das große Ganze, ich hoffe, man hört Emma nicht, die ist gerade reingekommen, also das Verständnis fürs große Ganze, ja, der Punkt, warum du den Jagdschein gemacht hast. Und dann noch mal weiter draufzusetzen und zu sagen, über diese 20 Jahre habe ich einfach gemerkt, dass dieses große Ganze noch viel, viel, viel größer ist als am Anfang angenommen. Und wahrscheinlich wirst du in 10 Jahren dastehen und sagen, vor 10 Jahren hätte ich das nicht gedacht. Aber es kommt ja daher, dass wir in einer schnelllebigen, sich veränderten Welt leben, wahrscheinlich wieder neue Faktoren dazu, wo sich die Jagd auch wieder auswirken wird darauf.
Und das große Ganze hilft natürlich auch ungemein dabei, sich selber nicht so ernst zu nehmen. Und das ist ja etwas, das hast du auch angesprochen. Auf der Jagd ist schon sehr viel Ego unterwegs. Ich kann das durchaus in gewissem Kontext auch nachvollziehen. Aber ich glaube, dieser Blick immer wieder auf die Makroebene über uns, was passiert da und auf welches Konto zahlt das denn überhaupt ein, was wir hier tun, eben nicht der Selbstzweck, sondern etwas anderes, Größeres, das hilft uns auch wieder bei dieser Demut und zu sagen, okay, auch wir, auch unser Beitrag ist wichtig, aber ist ein Teil von etwas Ganzem, was sich dann zusammenfügen muss und erst dann die maximale Wirkung entfalten kann.
Das nimmt auch wieder Druck von den Schultern, ne?
Auch das.
Dann kommen wir wahrscheinlich, also für mich die interessanteste Frage, die ich dir stellen möchte, weil mich da deine Meinung ganz, ganz stark interessiert, aber auf persönlicher Ebene. Welche Herausforderungen und Chancen siehst du für die Jagd in den nächsten Jahren?
Das hast du wahrscheinlich erwartet, dass ich jetzt hier aus meiner Perspektive auch der Kommunikation argumentiere, und es ist aber tatsächlich so, dass es auch meiner tiefsten Überzeugung entspricht, dass diese langfristige Akzeptanz der Jagd, das Erhalten dieser langfristigen Akzeptanz, dass das wirklich eine unserer größten Herausforderungen ist, weil damit steht und fällt alles andere. Also auch da wieder würde ich sagen, das ist im Prinzip eines der übergeordneten Ziele, die Jagd wieder wirklich so inmitten der Gesellschaft zu verankern, dass sie Akzeptanz findet, Respekt findet, Wertschätzung findet. Ich glaube, wir sind hier auf einem, wenn wir uns nicht allzu dumm anstellen, auf einem guten Weg, weil eben auch dieser höhere Frauenanteil, die diese Diversifikation der Jagd uns auch die Möglichkeit gibt, so diese alten Rollenklischees aufzubrechen und diese, vielleicht diese Männerdomäne, die auch sehr stark Stereotyp und Klischee behaftet war, eben in der Öffentlichkeit anders zu transportieren, was kommunikative Brücken schafft. Also das merke ich selber auch als Frau, dass ich natürlich sehr oft oder öfter mit Neugierde konfrontiert bin. Warum bist du Jägerin? Hätte ich dir gar nicht zugetraut, als mit Widerstand. Ach so, da kommt wieder so eine typische Jägerin. Ja, da wissen wir eh schon Bescheid. Und ich glaube, dieses diversere Bild der Jagd, das wir heute abgeben und was sich auch in den nächsten Jahren noch weiter wandeln wird, das ist etwas, was uns sehr in die Karten spielt, wenn es darum geht, die langfristige Akzeptanz der Jagd zu sichern. Und ich glaube, es ist in diesem Kontext natürlich wahnsinnig wichtig, dass wir aktiv mitgestalten, dass wir eben nicht nur reaktiv sind, sondern dass wir proaktiv, reflektiert und bewusst dieses Thema angehen und dass wir die Gestaltung der Jagd nicht anderen überlassen, dass wir ganz stark und sehr früh schon in die Themen einsteigen, dass wir ein Gefühl dafür entwickeln, welche Themen sind gesellschaftlich relevant, wo gibt es eventuell Differenzen mit Themen, die vielleicht nicht im Einklang sind mit gesellschaftlichen Wertvorstellungen. Diesen Themen müssen wir uns widmen. Um diese Themen müssen wir uns kümmern, auch wenn es weh tut, den Fokus auf ein Thema zu richten, was wir vielleicht eben auch ungern im gesellschaftlichen Diskurs sehen, weil es vielleicht immer gut gelaufen ist, das so im Verdeckten zu halten. Aber diese Zeiten sind einfach vorbei, weil das wissen wir beide, Claudia. Die Jagd ist transparent geworden durch die digitalen Medien. Wir müssen argumentieren, was wir tun, und wir können es auch. Das ist das Gute. Aber wir müssen uns auch darum kümmern, dass wir die Argumente auch wirklich bereit haben. Und da geht es auch natürlich ganz stark um die jagdliche Ausbildung, dass wir da den jungen Jägerinnen und Jägern zukünftigen mitgeben, wie sie sich auch im Dialog mit der Öffentlichkeit und der Gesellschaft verhalten, wie diese Dynamiken funktionieren, welche Themen sich dafür eignen, dass wir die wirklich in der Öffentlichkeit auch platzieren und über welche Botschaften wir wahrgenommen werden wollen. Und das ist auch der Grund, ich glaube, ich habe es dir bereits erzählt, ich entwickle aktuell mit der Hochschule Kempten einen Online-Kurs für jagdliche Ausbildungsinstitutionen, Und dieser Kurs soll dem genau Rechnung tragen, dass wir eben in der Breite einen einheitlichen Standard haben, was ja Kommunikation angeht. Ja, Kommunikation, die verbindet ist, nicht polarisierend, sondern die eben in der Lage ist, Brücken zu bauen zur Öffentlichkeit, um die Menschen wirklich in den Dialog einzuladen und dann aber auch selber die Standfestigkeit und das Wissen zu haben, in diesen Dialog dann auch zu bestehen und wirklich auch überzeugende Argumente einzubringen.
Enorm wichtig. Also es ist so enorm wichtig. Also auch, dass du da mit so einer großen Rolle vorangehst. Da vielen Dank an dich. Und was mir da wirklich auffällt, diese große Herausforderung, die du siehst, ist ja die, die wir mit den Chancen, die wir haben, lösen können. Na, und jetzt ist es ja der Punkt, dass diese Chancen ergriffen werden wollen oder ergriffen werden müssen. Und ich finde, viele, viele, viele tun das schon. Na, es wird ja immer mehr, dass die Leute sagen, ja, okay, ich rede jetzt hier auch über meine Leidenschaft auf verschiedensten Plattformen, über verschiedenste Möglichkeiten. Aber es fehlt eben noch an der Darstellung, ne? Weil wie oft sehen wir dann Sachen, wo wir sagen, oh, schwierig, das so zu posten. Und du hattest ja auch eine Arbeit zum Thema Erlegerbilder geschrieben, die ja auch total interessant war. Und das einfach, und deswegen finde ich diesen Schritt total wichtig, an die Ausbildungsinstitute ranzugehen und zu sagen, nehmt das auf und gebt den Leuten was an die Hand, damit sie Leitfäden haben. Na, der ein oder andere Verband versucht das ja schon, aber da sind wir noch, ich sag mal, mehr im Versuchen drin, als dass es wirklich ankommt. Und dann aber auch wieder der Punkt beim Thema, ich sag mal, drüber reden, drüber darstellen, dass sich da auch die Jägerschaft in einer anderen Sache an die Nase packen darf. Und das ist eben die gegenseitige Unterstützung. Weil
Da hast du absolut recht. Also erstmal, ich sehe das wie du, ich sehe das als Chance. Diese Herausforderung der Kommunikation ist zugleich unsere Chance, weil es eben die Möglichkeit gibt, auch klischeehafte Rollenbilder aufzubrechen. Und auch da würde ich wieder sagen, spielt der Anteil der Frauen eine ganz große Rolle. Und wir können natürlich dadurch eben auch das Bild der Jagd wirklich mit den Inhalten prägen, die auch gesellschaftlich anschlussfähig sind. Und darum geht es. Und ich bin nie der Mensch gewesen, der versucht hat, irgendwo starre Regeln zu etablieren und zu sagen, das darf man nicht, das ist schlecht, das ist gut, sondern es geht um Sensibilisierung. Es geht wirklich darum, dass in der Jägerschaft sich ein selbstregulierendes System etabliert, wo es wirklich positive Vorbilder gibt, die vorangehen, und die gibt es. Also es ist in den letzten Jahren auch von den Verbänden, von einigen zumindest, viel Positives passiert in der Hinsicht, was Bewusstsein angeht für die Wichtigkeit dieses Themas. Aber natürlich sind wir noch überhaupt nicht am Ende des Weges angekommen, sondern wir sind erst am Anfang. Und ich glaube, es geht jetzt darum, dass wir einen ja, gemeinschaftlichen Konsens auch herbeiführen können, wo wirklich in der Breite auch ein gemeinsames Verständnis dafür besteht, wie eine gelungene und zukunftsfähige Jagdkommunikation aussehen kann, die eben auch dazu beiträgt, dass die Jagd sich langfristig inmitten der Gesellschaft wieder tief verankert.
und eben mit einer gewissen Akzeptanz. Und nicht mit dem Gegenteil, wie es ja heute manchmal gern ist. Wobei ich das Gefühl habe, wir kommen schon vorwärts. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe das Gefühl, wir werden transparenter, wir werden akzeptierter. Es ist nur, ich sag mal, das Verhältnis von wer, wo, wie, was am lautesten schreit, stimmt noch nicht. Aber ich kann für meinen Teil sagen, ich habe so ein bisschen mein Jahr reflektiert. Ich habe allein dieses Jahr war ich viermal im Fernsehen, eben mit positiven Beiträgen und wurde da eben aktiv angesprochen, ob das möglich wäre, meine Meinung da mal zu vertreten. Und das würde nicht passieren, wenn wir nicht schon langsam die Richtung drehen.
Und ich sehe das auch, und du hast wahrscheinlich besonders die Erfahrung gemacht, eben in Zusammenarbeit mit Medien. In der Vergangenheit war es meistens so, dass die Jägerschaft für eine bestimmte redaktionelle Story instrumentalisiert wurde. Also die Story war bereits im Kopf, die Offenheit gar nicht mehr da, diese Argumente wirklich auch neutral erstmal zu reflektieren. Da sehe ich schon auch eine Entwicklung. Ich sehe wirklich auch Mainstream-Medien, die jetzt bereit sind, wie mit Jägerinnen und Jägern, wie zum Beispiel mit dir, wirklich in den Austausch zu gehen und sich das anzuhören und zu versuchen, das neutral irgendwo einzuordnen wo jetzt die Schwachpunkte sind, die Stärken sind, aber nicht mehr mit dieser vorgefertigten Meinung da reingehen, was ja auch der Auftrag eines guten Journalisten sein sollte. Also man sollte sich ja erstmal neutral da an ein Thema heranwagen und nicht eine Story schon vorher kreieren. Nein, ich sehe da auch durchaus positive Tendenzen und ich bin auch absolut der Meinung, dass das auch innerhalb der Jägerschaft zu verantworten ist und zu verorten ist. Es gibt viele Jägerinnen und Jäger, die da sehr, sehr gute Arbeit leisten.
Ja, definitiv. Und das sollten wir fördern und in der Jägerschaft eben auch nicht dagegen arbeiten. Auch wenn wir nicht vielleicht alle dieselben Meinungen haben, was auch in Ordnung ist, weil auch in der Jagd dürfen wir eine Meinungspluralität haben. Aber ich denke, wo wir alle dieselbe Meinung haben sollten, ist fürs große Ganze und dann in dem Fall auch für unsere Leidenschaft einzustehen.
Was auch noch wirklich ein großer Pluspunkt wäre, und das sehe ich auch eine Entwicklung, dass immer mehr Jägerinnen und Jäger jetzt auch realisieren, dass es nichts bringt, wenn wir uns nur immer an der Binnenlogik unserer eigenen Community orientieren. Also es ist natürlich immer noch sehr stark ausgeprägt, das ist auch, liegt in der Natur der Sache, der sozialen Netzwerke, dass wir natürlich stark in unserer Blase agieren und unsere Inhalte sich auch stark an dieser Blase orientieren. Aber es ist schon immer mehr durchgedrungen, dass diese Inhalte auch nach außen dringen, dass wir immer auch mit dem Außen kommunizieren, wenn wir denken, wir sind im Innen unterwegs. Und ich glaube, auch das ist ein Bewusstseinsprozess, der immer mehr voranschreitet und der uns natürlich auch helfen wird, wenn es darum geht, dass wir ungünstige oder eher schädliche Inhalte in Zukunft vermeiden wollen.
Ja, definitiv. Ich finde, das ist ein schöner Übergang zur nächsten Frage. Wenn du eine Botschaft an die Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts senden könntest, was wäre das?
Ich glaube, da muss ich noch mal darauf eingehen, was ich zuvor gesagt habe. Es geht sehr stark darum, dass wir nicht verlernen, mit den Sinnen zu jagen. Die Technologisierung der Jagd ist ein Thema. Es beschäftigt mich sehr. Ich sehe natürlich die Relevanz. Ich sehe auch, wie wichtig die Technik ist in gewissen Bereichen, um Effizienz zu steigern, um teilweise tierschutzgerechter jagen zu können. Die Technik soll da sein. Sie hat seine ihre Berechtigung. Wir sollen sie nutzen. Und es ist auch durchaus einleuchtend, dass es natürlich stressfreier sein kann für eine Wildpopulation, wenn wir einmal zielgerichtet reingehen und ein Stück entnehmen, als wenn wir 10-mal pirschen und schauen, was so geht. Also, wie gesagt, ich bin ein großer Fan der Technik, aber ich glaube, die Technik darf niemals unsere jagdliche Haltung ersetzen, also niemals das Fundament, das wir eigentlich haben, ersetzen. Und was mir so ein bisschen Sorge macht, ist, wenn ich junge Jägerinnen und Jäger sehe, die gerade mal den Jagdschein haben und auf Messen sich nur für die Technik interessieren, sich aufrüsten, hochrüsten mit technischem Equipment und dann in die Reviere rausgehen. Ich glaube, am Anfang sollte wirklich immer stehen, die Jagd zu leben, mit den Sinnen zu erleben und daraus zu lernen und die Technik dann als Hilfsmittel einzusetzen. Aber ich glaube, Erfahrungswissen und Sinneswahrnehmung und Intuition kann niemals und darf niemals ersetzt werden durch die Technik. Und das wäre auf jeden Fall meine Botschaft, dass wir als Menschen immer die Entscheidungsträger bleiben und immer in der Lage sind, autark Entscheidungen zu treffen und nicht nervös werden, wenn die Technik funktioniert, weil wir dann gar nicht mehr jagen können, sondern dass wir dieses Handwerk wirklich verinnerlicht haben. Also Hilfe, technische ja, aber Bevormundung nein, weil ich glaube, wir wollen auch nicht ferngesteuerte Dienstleister werden, sondern wir wollen weiterhin die Hoheit über unsere Entscheidungen behalten.
Ja, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und da ist auch immer das, der Anwender entscheidet darüber, ob die Technik hilfreich ist oder nicht. Und auch zurückzukommen zu diesem mit allen Sinnen jagen. So, das ist das, wofür ich beispielsweise auch mal den Jagdschein gemacht habe, weil ich eben diesen Ausgleich in der Natur gesucht habe. Ich glaube, auch sehr, sehr viele suchen genau diesen Ausgleich in der Natur. Und da sich einfach so bewusst zu werden, warum mache ich das Ganze und die positiven Aspekte für Körper und Geist, die einfach nur in der Natur zu sitzen haben. Und wie du es vorhin schon gesagt hast, das, was die Wildtiere und die Natur uns beibringen zu hören, ist ja ein viel größerer Gewinn, als wenn ich jetzt
Ja.
ja, mich nur auf die Technik verlasse und dann im entscheidenden Moment sowieso schon weiß, wann ich hochgucken muss und was ich tun muss.
Und vor allem nimmt uns ja die Technik, wenn wir es jetzt wirklich bis zum Maximum ausreizen, auch unsere eigene Souveränität. Also sie schadet uns selber. Und ich glaube, die Souveränität, das ist etwas für mich vom Entscheidendsten auf der Jagd überhaupt, dass ich ganz persönlich für mich darüber entscheiden darf, was ist in dem Moment richtig, was sehe ich als sinnvoll an, worauf begründe ich meine Entscheidung. Ich möchte nicht, dass die Technik mir die Entscheidung abnimmt, sondern ich möchte selber reflektieren und entscheiden, warum ist das wichtig und dann danach eventuell mit Einsatz von Technik auch danach handeln zu können.
Ja, und das schlägt ja dann wieder den Bogen zu deinem Thema der Kommunikation, dass ich so ganz andere Argumente finde und ganz anders reden kann, als wenn ich sag mich mal, auf die hochgerüstete Technik stütze und eben nicht auf mich selbst.
Definitiv, weil es nimmt ja auch die Vielfalt der Erfahrung, die wir hätten, wenn wir eben selber hinhören. Also diese Abhängigkeit dann eben von Technik. Aber ich glaube, die Jägerinnen und Jäger, die verantwortungsvoll jagen, die haben das begriffen, dass die Technik ihre Berechtigung hat, ihren Raum hat, aber eben, dass wir diese Souveränität unbedingt beibehalten
Ja.
müssen. Und ja, es geht ja auch darum, dass wir eben, wenn wir das in vernünftiger Art und Weise wirklich auch handhaben, dass wir uns auch nicht die Möglichkeit nehmen lassen, andere Perspektiven dann kennenzulernen, weil man ist nicht nur auf diesen technischen Ablauf fokussiert, das läuft jetzt A, B, C, D und dann ist der Prozess zu Ende, sondern man ist ja auch viel offener im Dialog und eben im auch Erkunden von anderen Perspektiven
Ja,
und im
definitiv.
Brückenbauen schlussendlich.
Da sind wir wieder beim großen Ganzen, wie alles zusammengehört.
Ganz genau, da schließt sich der Kreis.
schließt sich der Kreis. Ja, ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort auch, beziehungsweise schön, dass das Thema auch noch Platz gefunden hat. Ich denke, das ist eine sehr, sehr, sehr wertvolle Folge mit verschiedenen Themenbereichen. Ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich, dass du da warst und uns mitgenommen hast in deine Gedankenwelt. Dann, dass die Hörer und Hörerinnen noch wissen, wo sie dich finden. Magst du einmal teilen, wo man deinen Blog findet, wo man dich in den sozialen Medien findet, dass sie auch ein Gesicht, ich sag mal, zu deinen Erzählungen haben?
Sehr, sehr gerne. Und ich trage auch diesen Dialog, den ich jetzt beschrieben habe, wirklich in die sozialen Netzwerke, in der Hoffnung, dass auch Menschen mit mir reden, die mit der Jagd vielleicht nichts zu tun haben. Mich findet man unter Hirsch und Co. Auf LinkedIn und auf Instagram bin ich präsent und mein Blog heißt ebenfalls Hirsch und Co. Und dort gibt es unterschiedlichste Themen von der Jagd, aber eben auch der starke Fokus auf unsere Kommunikation und Außendarstellung.
Ja, auf jeden Fall sehr wertvoll, da reinzuschauen. Ich lese es mir immer sehr gerne durch und nehme immer sehr viel mit. Und damit bedanke ich mich nochmal ganz herzlich für deine Rede und Antwort stehen. Und wie immer, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast, lasst eine Bewertung da und teilt ihn gerne mit Menschen, wo ihr sagt, das könnte interessant für die sein. Gerne auch mit Nichtjägern. Und damit wären wir auch am Ende. Und
Ich
ich
freue
wünsche
mich,
dir.
dass ich bei dir sein durfte, Claudia. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Ja, sehr gerne. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag und unseren Hörerinnen ebenso. Tschüss.
Tschüss.